Deutschlandfunk Kultur Interview.
Natürlich haben Sie das mitgekriegt, dass eine Zeit lang ja vor allem die Union die SPD vor sich hergetrieben hat, wegen der freundlichen Haltung bekannter Sozialdemokraten zu Russland. Auch natürlich wegen der SPD-Ostpolitik seit den 70er Jahren. Und nun gibt der SPD-Co-Vorsitzende Lars Klingbeil selbst zu, das Prinzip Sicherheit in Europa sei nur mit Russland zu erreichen, wichtiges Prinzip im SPD-Grundsatzprogramm, das sei nicht mehr stimmig. Sprechen möchte ich darüber mit Professorin Hedwig Richter. Sie ist Historikerin an der Universität der Bundeswehr in München und sie gehört auch zu den Unterzeichnerinnen des offenen Briefes von Ralf Füchs, der Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung der Ukraine ausdrücklich begrüßt. Frau Richter, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Lars Klingbeil sagt, die SPD hätte eigentlich schon seit der russischen Annexion der Krim 2014 ihre Haltung zu Russland überdenken müssen. Jetzt kann man sagen, hätte Fahrradkette. Wie wirkt denn das auf Sie?
Also ich finde das zunächst wichtig wahrzunehmen, dass das wirklich ein Schuldeingeständnis ist. Ich finde, dass wir das ernst nehmen sollten. Und wir alle haben uns ja geirrt. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich erinnere mich, wie ein Osteuropa-Historiker, ein Kollege mir vor vielleicht 5 Jahren erzählt hat, dass in Russland ein Propagandakrieg tobt, dass im Fernsehen, in den Kiosken, wenn man dort reingeht, alles voller Romane und Broschüren, wie Russland, wie die russische Armee den Westen stürmt. Und wir waren einfach nicht in der Lage, das wahrzunehmen, dass hier Putin wirklich das Land mit Propaganda darauf vorbereitet, den Krieg gegen die Nazis umzufunktionieren in einen Krieg gegen den Westen. Und noch, wenn ich noch einen zweiten Punkt anführen darf, ich sehe in der SPD wie auch in der Gesellschaft auch einen gewissen Generationenkonflikt. Und ich hoffe eben, dass die ältere Generation versteht, dass die Jüngeren hier nicht mit Hurra-Geschrei in einen Krieg ziehen, sondern dass wir die Welt einfach angesichts dieses Krieges neu beurteilen müssen.
Also das, was Sie beschreiben, ist heute zum Beispiel auch wütender Leitartikel in der Neuen Zürcher Zeitung, die uns Deutschen ja immer ganz gern erklärt, wie wir so ticken. Was glauben Sie denn, wie das zu erklären ist, dass wir alle, wie Sie sagen, blind waren für das, was in Russland wirklich passiert?
Das hat natürlich mit der deutschen Geschichte zu tun. Und Deutschland hat ja völlig zu Recht aus der deutschen Geschichte dieses nie wieder gelernt, dass wir ganz, ganz vorsichtig sind, wenn es um Krieg geht, dass wir auf keinen Fall mehr Militarismus in irgendeiner Form wollen. Auch, dass wir eine große Freundschaft zu Russland pflegen wollen, eine Beziehung mit Freundschaft nicht geht, dass wir entspannen. Ich will daran erinnern, dass es über 25 Millionen Tote in Russland dieser Krieg erfordert hat, also der Zweite Weltkrieg. Aber wir haben eben dabei wirklich eine Art, ich würde sagen, kolonialen Blick auf die anderen ost- und mitteleuropäischen Länder bekommen und die dabei vergessen.
Ist es denn fair, jetzt die SPD so an den Pranger zu stellen, wegen der Lobbyistenrolle von Altkanzler Schröder, wegen Manuela Schwesigs Gasförderstiftung in Mecklenburg-Vorpommern und weniger die Union? Ich meine, die hat ja die deutsche Außenpolitik in der Merkel-Ära wesentlich verantwortet. War deren Rolle viel besser als die der SPD?
Also das würde ich nicht sagen, aber zunächst muss man sagen, es ist fair, die SPD an den Pranger zu stellen, vor allem Schröder und vor allem eben auch die Politik in MacPom. Das muss unbedingt aufgearbeitet werden. Das sehe ich noch nicht so ganz in der SPD, aber ich denke, dass das kommt. Aber die CDU war hier tatsächlich nicht besser. Und wir sehen bei der CDU auch dieses doppelte historische Versagen, würde ich sagen. Einerseits, dass man eben Russlands Aggression nicht wahrgenommen hat, dass man das immer und immer wieder ignoriert hat, immer und immer wieder auf Kompromisse gesetzt hat. Und das andere epochale Versagen ist ja, dass wir die Umweltpolitik völlig zur Seite geschoben haben. Das lässt sich davon ja nicht trennen. Wir haben auf die fossile Energie gesetzt, für die wir eben mit den Diktatoren dieser Welt zusammenarbeiten müssen und eben sehr stark mit Russland. Ja, und die SPD hat es gemacht mit der Kohle und die FDP immer noch mit ihrer starken Autolobby. Und das ist dieses Versagen, das müssten wir auch noch viel, viel stärker in den Blick nehmen.
Diese Ausweitung, die Sie gerade vorgenommen haben auf die Diktatoren der Welt, die übernimmt nun auch SPD-Chef Klingbeil. Der sagt, das ganze Konzept Wandel durch Handel sei fragwürdig. Und mit Blick auf China sagt Klingbeil, er wolle nicht in 10 Jahren feststellen, dass wir uns in eine einseitige Abhängigkeit von China begeben haben. Was meinen Sie, müssen Demokratie und Menschenrechte nun wieder ein stärkeres, vielleicht das starke Gewicht bekommen in der deutschen Außenpolitik jenseits der wirtschaftlichen Interessen?
Ja, also es war ja nicht so, dass die keine Rolle gespielt haben. Das muss man auch sehen. Das hat ja auch keinen Sinn, jetzt aus heutiger Warte so zu tun, als ob wir nicht auch einen differenzierten Blick auf die Vergangenheit werfen müssen. Wandel durch Handel hat ja teilweise durchaus funktioniert. Also nicht zuletzt die Wiedervereinigung wurde dadurch doch sehr befördert. Aber ich würde es auch gut finden, wenn wir aufhören, was viele machen, was nicht alle machen, Realpolitik gleichzustellen mit Machtpolitik. Und da finde ich, finden wir gute Ansätze in der feministischen Außenpolitik, die eben sagt, Realpolitik ist auch Umweltpolitik und Realpolitik ist auch Menschenrechtspolitik. Und das würde ich doch sehr wichtig und sehr gut finden, dass wir das stärker kombinieren.
Gerade mit Blick auf die historische Schuld Deutschlands in der NS-Zeit haben viele lange davor zurückgeschreckt, den Lehrmeister zu geben in Sachen Demokratie für die Welt. Diese Beißhemmung scheint jetzt so ein bisschen weg zu sein, wenn man hört, was manche Leute der Ukraine empfehlen. Vor allen Dingen natürlich die Fraktion, die sagt, keine Waffen liefern. Wie sehen Sie das?
Also ich denke, dass wir sehr einseitige Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben, die dann wunderbarerweise immer zu unseren Gunsten ausgingen. Das zeigt sich natürlich am allerstärksten im Militär. In den 50er Jahren, als die Deutschen wirklich noch als Nazis an Machtpositionen saßen und es sich die Deutschen noch ganz, ganz schwer getan haben, einzugestehen, welche Verbrechen im Nationalsozialismus bestanden haben, da war man sich doch relativ einig, dass man kein Militär haben will. Das war denkbar unbequem und es war nur mit Mühe möglich, dann 1955 tatsächlich die Bundeswehr zu gründen. Und was ich hier wichtig finde, ist, dass wir sagen, die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, die Lehre aus den NS-Verbrechen muss eben auch sein, wir müssen zur Not Demokratie verteidigen können. Wir müssen zur Not mit Waffengewalt den Faschismus zurückdrängen können. Und eben hier, das will ich nochmal betonen, das ist was ganz, ganz anderes, als was wir etwa 1914 gesehen haben. Ich finde diese Vergleiche wirklich zynisch. Ich sehe niemanden, der mit großem Hurra-Geschrei hier in den Krieg zieht. Also wenn wir was gelernt haben in den Schulen, wenn wir was an den Universitäten lernen, dann, dass wir uns militärisch zurückhalten müssen, dass Krieg schrecklich ist, die schrecklichsten Dinge befördert. Aber wir müssen eben trotzdem auch die Lehre ziehen, dass wenn Demokratie mit Waffengewalt angegriffen wird, dass wir uns dann auch wehren können müssen.
Das sagt Hedwig Richter, Historikerin an der Universität der Bundeswehr in München. Frau Richter, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, sehr gerne.